Es war im Dezember 2007. Ich hatte gerade 18 Monate am Eugene Pines Institute in den USA verbracht. Ich hatte dort eine gesundheitsmissionarische Ausbildung abgeschlossen und hatte vor, noch ein paar Monate dort zu bleiben als Volontärin, bevor ich dann meine Reise durch die USA fortsetzen würde. Und ich hatte jetzt 2 Wochen Pause und ich nutzte die Zeit, um zuerst zu einem Jugendkongress nach Minneapolis zu fliegen und dann Weihnachten mit lieben Freunden in Pennsylvania zu verbringen. Und ich hatte mein Auto am Flughafen in Atlanta geparkt und bin dann per Flieger nach Minneapolis bzw. Pennsylvania und holte nun meinen Wagen wieder in Atlanta ab. Und ich war jetzt auf dem Weg zum Wildwood Institut, ein Schwesterninstitut von Eugene Pines, um dort noch ein paar Tage zu verbringen. Und das Auto hatte ich ein paar Monate zuvor erstanden auf Eugene Pines. Das war so, dass ein ehemaliger Gesundheitsgast hatte dieses Auto dem Institut gespendet und dann wurde eine Auktion veranstaltet und ich war die glückliche Gewinnerin dieser Auktion. Und so kam ich zu einem Chevrolet Caprice. Es war ein sehr guter Wagen und ich brauchte ihn, denn ich hatte ja noch einige Reisen vor, auch in den USA. Ja, und es war ein kalter Abend und es war gerade dunkel geworden. Ich fuhr auf der Autobahn und ich merkte auf einmal, wann immer ich das Gaspedal bediente, das machte so ein rasselndes Geräusch. Das war sehr komisch. Und dann auf einmal kam diese Anzeige, Check Gauge, Anzeige prüfen. Das leuchtete auf und ich dachte, was ist das? Und dieses rasselnde Geräusch, es hörte nicht auf. Und dann auf einmal brach der Motor zusammen. Es ging nichts mehr. Mir blieb nichts anderes übrig, als auf dem Seitenstreifen anzuhalten. Und mir wurde sehr schnell bewusst, ich bin in Schwierigkeiten. Ich bin eine Frau, ganz allein. Es ist dunkel, ich bin hier gestrandet. Ich hatte kein Mobiltelefon und die nächste Ausfahrt war nicht auf Gehdistanz. Aber ich musste ja irgendwas tun und so bin ich mit meiner leuchtend roten Winterjacke auf die Fahrbahn getreten, habe gewunken und kurz darauf hielt dann auch ein PKW an und der war dann gefolgt von einem LKW und aus dem PKW kam ein Ehepaar heraus und der gefolgt von dem LKW-Fahrer und sie rannten auf mich zu und fragten, sind Sie okay? Und ich sagte, ja, ich bin okay, aber mein Auto ist nicht okay. Und sie öffneten die Motorhaube und es wurde klar, dass das ein Problem war, was jetzt nicht auf die Schnelle gelöst werden konnte und dass ich mein Auto wohl zurücklassen musste. Aber es begab sich so, dass der LKW-Fahrer auf dem Weg nach Nashville war und das Wildwood-Institut war auf dem Weg. Und so nahm er mich mit dorthin und wir hatten ein wunderbares Gespräch und er setzte mich dann direkt auf dem Campus dort ab, wo ich dann von lieben Geschwistern empfangen wurde. Und das Wildwood-Institut hat eine Autowerkstatt und da erfuhr ich dann also ganz wunderbare Hilfe. Am nächsten Morgen fuhr dann ein Arbeiter mit mir mit dem Abschleppwagen zu meinem Auto und wir schleppten es ab nach Wildwood und die Leute kümmerten sich dann darum, dass mein Auto wieder repariert wurde. Also mit dem Motor gab es nichts mehr zu reparieren. Also es kam heraus, dass der Ölstand war auf Null. Also die Anzeige, die Ölstandsanzeige hatte mir immer gezeigt, dass der Ölstand okay war. Aber die Anzeige war wohl kaputt und natürlich ruinierte dies den Motor. Aber sie fanden einen gebrauchten Motor auf einem Schrottplatz und reparierten auch dann das Auto für weniger Geld als üblich, weil Wildwood ist ja auch eine Non-Profit-Organisation. Und ich musste eine Woche warten, bis es fertig war, konnte dann Zeit mit lieben Geschwistern dort auf Wildwood verbringen, auch noch Freunde in Tennessee besuchen für ein paar Tage. Und es war ein großer Segen, den ich erfahren durfte, denn nach einer Woche konnte ich mit meinem reparierten Auto wieder zurück nach Yucci Pines fahren. Und so bewahrheitete sich mal wieder Römer 8, Vers 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Aber ich überlegte mir dann so im Nachhinein, ist da nicht noch irgendwie eine weitere geistliche Lehre, eine Illustration? Ja, das Öl in der Bibel, das steht ja für den Heiligen Geist, wie wir wissen. Und gibt es da nicht ein ganz bekanntes Gleichnis in der Bibel, wo auch jemand zu wenig Öl hatte? Ja, Matthäus 25, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, lade ich euch ein, da mal aufzuschlagen. Ist ja ein sehr bekanntes Gleichnis mit den 10 Jungfrauen. Und wie wir sicher alle wissen, es ging da um 5 törichte und 5 weise Jungfrauen, die auf den Bräutigam warteten, beziehungsweise ihm entgegengingen. Und 5 waren eben klug, die hatten genug Öl dabei, und 5 waren töricht, die hatten nicht genügend Öl dabei. Und ja, und sie wurden alle schläfrig, denn der Bräutigam verzog sich. Und dann lesen wir hier ab Vers 6 bis Vers 13. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und rüsteten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen: Niemals, es würde nicht reichen für uns und für euch. Gebet vielmehr hin zu den Kämmern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Hernach kamen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ja, als ich das so überdachte, überlegte ich mir, ja, was war jetzt da anders bei diesen 5 klugen Jungfrauen? Was hatten die, was die 5 törichten Jungfrauen nicht hatten? Und da finde ich den Geist der Weissagung immer sehr hilfreich, um Bibelstellen näher zu betrachten. Und da fand ich eine Stelle in The Signs of the Times am 28. Juni 1910, da schrieb Ellen White: Alle, die auf den himmlischen Bräutigam warten, beschreibt das Gleichnis als vor sich hindösend, denn ihr Herr verzögerte sein Kommen. Aber die weisen Jungfrauen wurden durch die Nachricht von seinem Kommen wach und reagierten auf die Botschaft. Genug geistliche Urteilskraft war ihnen geblieben, um sich sofort bereit zu machen. Als sie Christi Gnade ergriffen, wurde ihr Glaubensleben voll überfließender Kraft, und die himmlischen Dinge begeisterten sie. Sie erkannten, woher ihre Kraft kam, und waren voller Dankbarkeit, von Gott so geliebt zu werden. Ihre Herzen öffneten sie für den Heiligen Geist. Auf diese Weise konnte Gottes Liebe in jeden Winkel ihres Herzens gelangen. Der Docht ihrer Lampen war beschnitten. Sie waren mit Öl gefüllt und brannten und erhellten mit ihren Strahlen die moralische Dunkelheit der Welt. So verherrlichten sie Gott, denn sie hatten Gnadenöl in ihrem Herzen und vollbrachten das Werk, das ihr Meister vor ihnen getan hatte. Sie gingen hinaus und suchten die Verlorenen, um sie zu retten. Durch diese Erfahrung wurde mir erneut klar, wie wichtig es ist, dass ich mit dem Herrn verbunden bleibe, dass ich meine Beziehung mit ihm pflegen muss. Und wir haben ja alle zu kämpfen mit sündhaften Gewohnheiten, mit Charakterschwächen und so weiter. Und damals gab es eine Sache in meinem Leben, mit der ich besonders zu kämpfen hatte. Und mir war bewusst, dass ich da Überwindung brauchte. Und ihr erinnert euch, ich hatte Zeit, ein paar Tage mit Freunden in Pennsylvania verbracht vor diesem Ereignis. Und genau in dieser Zeit errang ich einen Sieg über diese Sache. Und ich wage zu sagen, wenn mir etwas zugestoßen wäre in dieser Dezembernacht 2007, ich wäre bereit gewesen für die Wiederkunft Jesus, für die erste Auferstehung. Aber sind wir einmal gerettet, immer gerettet? Keineswegs. Denn es ist wie mit diesem Ölstand, der mir immer wieder zeigte, ja, es ist alles okay, du hast genug Öl in deinem Wagen. So möchte Satan uns weismachen, dass alles mit uns in Ordnung ist, dass wir kein geistliches Wachstum benötigen. In meiner Erfahrung als Christ gab es Höhen und Tiefen und ja, die gab es natürlich auch schon, bevor ich mich bewusst für ein Leben mit Jesus entschied. Ich bin nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern sind evangelisch und da wurde eher die Tradition hochgehalten. Also der Glaube wurde nicht praktiziert, aber dennoch bin ich durch meine Familie geprägt worden. Also meine Urgroßmutter war eine sehr gläubige Katholikin, die immer wieder von ihrem Glauben sprach und wie sehr sie sich auf das Paradies freute. Und ich sah sie immer da sitzen und beten und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe eigentlich als Kind nie gezweifelt, dass es einen Gott gab. Und ich ging auch durch diese ganzen Traditionen hindurch. Ich ließ mich konfirmieren, war auch dann auch ein paar Jahre noch in einer Jugendgruppe der örtlichen Gemeinde. Aber Jesus war nicht der Mittelpunkt meines Lebens. Und als ich ungefähr 18 Jahre alt war, hatte ich eine Klassenkameradin, die mich zu einem Jugendchor einlud. Und zwar war das vom CVJM. Und da waren sehr gläubige Christen. Also wir taten dort sehr kreative Dinge, also singen unter anderem. Und es wurden aber auch immer wieder geistliche Inhalte dort gebracht und das machte einen Eindruck auf mich und vor allem ich sah, wie diese Menschen lebten und ich wollte so sein wie sie und das war dann sozusagen meine Neugeburt, dass ich mich bewusst für ein Leben mit Jesus entschied. Aber der CVJM ist keine Kirche und ich war eben auf der Suche nach einer geistlichen Heimat und in der evangelischen Kirche fand ich einfach nicht das, was ich suchte. Und ich war ungefähr 20 Jahre alt, als ich in einer Beziehung war mit einem jungen Mann in meinem Alter, der zwar an Gott glaubte, der aber kein praktizierender Christ war. Und mir wurde dann mit der Zeit immer mehr bewusst, dass das nicht gut gehen würde. Und letztendlich beendete ich dann auch diese Beziehung. Aber nicht lange nach dieser Erfahrung hatte ich das Bedürfnis, Freundschaften zu knüpfen mit Gleichgesinnten. Ich wollte mir keineswegs gleich wieder einen neuen Freund suchen, aber ich wünschte mir Kontakte zu anderen Christen. Und so sah ich eine Annonce für einen Katalog und da hieß es Kontakte weltweit. Das klang ziemlich gut. Und damals, das war Anfang der 90er Jahre, da stand das Internet noch in Kinderschuhen, da gab es noch keine sozialen Medien, kein WhatsApp, kein Facebook. Manche hier können sich das vielleicht gar nicht so vorstellen. Damals hat man noch Briefe geschrieben und so annoncierte ich in diesem Katalog mit einem Foto von mir und mit einem einfachen Satz, ich suche Kontakt zu Christen aus aller Welt. Naja, und dann fingen so die Zuschriften an einzugehen. Und mir fiel sehr schnell auf, dass ungefähr 99% der Zuschriften von Männern waren, die doch zum Teil anscheinend sehr ernsthafte Absichten hatten. Und dann war sogar ein Brief dabei, das war ein richtiger, ja, das war ein Heiratsantrag. Hallo? Kennen wir uns? Also ich war ziemlich verwirrt und mir wurde dann aber erst so langsam bewusst, dass dieser Katalog eigentlich in erster Linie für Leute war, die einen Lebenspartner suchten. Und das war natürlich völlig am Ziel vorbeigeschossen und ich war einfach nur noch genervt. Ich wollte irgendwann diese Briefe überhaupt nicht mehr öffnen. Bei 50 habe ich dann, glaube ich, aufgehört zu zählen. Aber das Leben ging weiter, auch ohne christliche Brieffreundinnen und Brieffreunde. Und ich war weiterhin auf der Suche nach einem geistlichen Zuhause und ich ging dann auch mal in die Brüdergemeinde in meiner Heimatstadt Karlsruhe. Ich war da sehr angetan, aber irgendwas fehlte noch. Ich war immer noch nicht so ganz zufrieden. Und dann sah ich diese Plakate in der Stadt überall. Da war eine Jugendaktionswoche, veranstaltet von der örtlichen Adventgemeinde. Und ich kannte diese Gemeinde schon vom Vorbeifahren, also irgendwie interessierte mich das und ich dachte mir, ja, vielleicht sollte ich da mal hingehen. Aber es war dann erst durch eine persönliche Einladung und zwar ging das die ganze Woche, das war im Januar 1994 und die jugendlichen Teilnehmer, die waren auf der Fußgängerzone in Karlsruhe jeden Tag und haben irgendwelche Sachen gemacht, um die Aufmerksamkeit der Passanten zu erregen. Und da wurden auch Interviews durchgeführt. Und einer der Teilnehmer interviewte mich dann auch über so allgemeine Fragen zum Thema Gott und Kirche. Und wir stellten fest, dass wir eigentlich so ziemlich einer Meinung waren. Und er lud mich dann auch ganz persönlich ein, zum Abendprogramm zu kommen. Und ich war sehr angetan. Es machte irgendwie von Anfang an alles Sinn. Also erstmal waren die Leute sehr nett, die Jugend, die waren alle so ungefähr in meinem Alter. Und ja, eine der ersten Fragen, die ich den jungen Mann stellte, der mich einlud, ja, warum feiert ihr den Sabbat und nicht den Sonntag? Warum macht ihr das so wie die Juden? Und dann erklärte er mir das, dass eigentlich der Sabbat auf den Sonntag verlegt wurde, damals, vor vielen Jahren, um die Heiden und die Christen miteinander zu versöhnen. Und ja, alles leuchtete mir irgendwie ein und ich ging dann auch zu einem Jugendbibelkreis mit Chris Berger, ich denke der Name sagt vielen hier etwas, der war damals der Jugendpastor. Und ich lernte immer mehr über die Bibel. Aber gleichzeitig machte ich auch noch eine neue Männerbekanntschaft. Und zwar war das ein junger Arzt aus Frankfurt, der von sich selbst sagte, dass er Christ war, aber der doch ein bisschen andere Vorstellungen hatte und der vor allem nicht diesen gleichen Weg auch mit mir gehen wollte. Und ich merkte dann recht, ja, nach einiger Zeit merkte ich, dass das auch nicht gut gehen würde. Weil am Schluss, ja, stritten wir uns eigentlich nur noch über Glaubensfragen und ich hatte mich zu diesem Zeitpunkt schon für die Taufe entschieden und wir beendeten die Beziehung dann einvernehmlich und im Sommer 1995 ließ ich mich dann taufen und nun war ich ein Baby im Glauben natürlich, nach wie vor und wie ich erwähnt habe schon, es gab Höhen und Tiefen. Es war kurz danach, dass ich dann mein Abitur in der Tasche hatte. Ich hatte mein Abitur auf dem Abendgymnasium nachgeholt und bin an die Universität Freiburg gegangen, um Sprachen zu studieren. Aber ich merkte nach 3 Semestern, das war nicht so das Richtige für mich. Und ich kehrte wieder zurück nach Karlsruhe schließlich und machte dann eine Ausbildung als Europasekretärin, die mir wiederum die Möglichkeit eröffnete, über eine Zeitarbeitsfirma für die Europäische Kommission zu arbeiten. Also nicht in Brüssel, sondern zunächst in Karlsruhe an einem Forschungsinstitut, das zur Europäischen Kommission gehört. Und das war ein großer Segen und ich war sehr aktiv in der Gemeinde. Aber ja, wenn man in Brüssel eine feste Anstellung möchte oder bei der EU-Kommission, muss man ein Auswahlverfahren bestehen. Und das habe ich auch gemacht und auch bestanden und bin dann auf eine sogenannte Reserveliste gekommen. Aber in Karlsruhe konnte man mir keinen festen Posten anbieten. So hatte ich keine andere Wahl, als mich nach Brüssel zu bewerben. Und das war Katastrophe für mich im ersten Moment. Also ich wollte zwar immer ins Ausland und ja, nicht unbedingt in Karlsruhe bleiben, sondern Gott im Ausland dienen. Ich hatte mich sogar beim Auswärtigen Amt in Berlin beworben, die wollten mich aber nicht. Ja, ich wollte überall hin, bloß nicht nach Belgien. Aber ein guter Freund ermutigte mich damals, dieser Freund sitzt übrigens auch da hinten, und ja, er hatte mir dann mitgeteilt, dass er schon lange dafür gebetet hatte, dass Siebenten-Tags-Adventisten in solche Positionen kommen. Und dann habe ich das nochmal überdacht und bin dann zu dem Schluss gekommen, ja, vielleicht ist es ja wirklich Gottes Wille, dass ich nach Brüssel gehe. Und ja, Gott hat es wirklich gesegnet. Innerhalb von 2 Wochen hatte ich mich eingelebt. Und wie Gott mich dort geführt hat, das wäre jetzt nochmal eine Geschichte für sich. Also ich hatte dann Möglichkeiten, mir unbezahlten Urlaub zu nehmen, um eben diese Ausbildung auf UG Pines zu machen und dann 2015 sogar nochmal dort zurückzugehen für 2,5 Jahre, um dort als Volontärin tätig zu sein und weiterzulernen. Ja, und in all dem natürlich, es gab Höhen und Tiefen. Und es gab so ja, Dinge in meinem Leben, die mich immer wieder von meinem Glaubensweg ablenken. Ich denke, das kann jeder hier nachvollziehen. Es gibt so viele Ablenkungen, nicht nur in der heutigen Zeit, das war auch schon, als es noch keine sozialen Medien gab, da gab es schon das Fernsehen. Und das war immer wieder eine Ablenkung für mich. Also aus meiner heutigen Sicht würde ich sagen, dass fast alles, was es so im Fernsehen gibt, dass es fast alles Dinge sind, die Gott nicht gut heißt. Aber ich denke, ja, jeder kann das nachvollziehen, wenn man mal so dran gewohnt ist, so seine Serien zu schauen und Seifenopern, das aufzugeben, ist nicht immer einfach und man fällt auch leicht wieder in das alte Fahrwasser. Und hierzu habe ich ein ermutigendes Zitat gefunden. Es ist das steht in den Fußspuren des großen Arztes, Seite 212. Es ist Unrecht, unsere Zeit zu vergeuden, Unrecht, unsere Gedanken zu verschwenden. Wir verlieren jeden Augenblick, den wir dem eigenen Ich weihen. Wenn jeder Moment geschätzt und richtig angewendet würde, würden wir Zeit für alles finden, was wir für uns selbst oder für die Welt zu tun nötig haben. In der Ausgabe von Geld, in dem Gebrauch von Zeit, Kraft, Gelegenheiten, sollte sich jeder Christ von Gott leiten lassen. So aber jemandem unter euch Weisheit mangelt, der bitte von Gott, der da gern gibt jedermann und rücket's niemand auf, so wird sie ihm gegeben werden. Jakobus 1,5. Also wir können Gott hier um Weisheit und Führung bitten. Und ihr erinnert euch an diese ungewollten Liebesbriefe. Und es war also viele Jahre später, wo mir so der Gedanke kam, ist da nicht vielleicht auch eine geistliche Lehre für mich, eine Illustration? Was ist denn mit dem Liebesbrief Jesu an mich? Jesu Wunsch, diese enge Beziehung mit mir zu haben. Und da bin ich auf ein sehr interessantes Zitat gestoßen. Es ist aus dem Buch Every Woman's Battle von Shannon Etheridge. Und in diesem Buch beschreibt die Autorin einen Traum, den sie hatte. Eine strahlende Braut grüßte ihre Gäste mit einem strahlenden Lächeln, als sie nach der Trauung die Empfangshalle betrat. Elegant bewegte sie sich in dem Raum. Die Schleppe ihres atemberaubenden weißen Kleides hinter ihr auf dem Boden wallend und ihr Schleier stufenförmig an ihrem mit Knöpfen verzierten Rücken fallend. Sie unterhielt sich mit jedem einzelnen Gast, nahm sich Zeit, sich unter das Volk zu mischen und die Komplimente aufzusaugen. Du schaust absolut bezaubernd aus. Dein Kleid ist himmlisch. Ich habe noch nie eine schönere Braut gesehen. Was für eine fantastische Trauung. Das großzügige Lob klang weiter und weiter. Die Braut konnte nicht stolzer oder anerkennender auf die Bewunderung der Menge sein. Sie hätte ihnen den ganzen Abend zuhören können, wie sie von ihr schwärmten. Und das tat sie auch. Aber wo war der Bräutigam? Die ganze Aufmerksamkeit richtete sich auf die Braut und nicht ein einziges Mal lenkte sie irgendjemandes Aufmerksamkeit auf ihren Ehemann. Sie bemerkte noch nicht einmal seine Abwesenheit an ihrer Seite. Ich suchte nach ihm und fragte mich, wo könnte er sein? Schließlich fand ich ihn, aber nirgendwo, wo ich erwartete, dass er sein würde. Der Bräutigam stand allein mit gesenktem Kopf in einer Ecke des Raums. Als er auf seinen Ring starrte und das goldene Band drehte, das gerade von seiner Braut auf seinen Finger gesteckt worden war, tropften Tränen seine Wangen herunter und auf seine Hände. In diesem Moment bemerkte ich die Narben der Nägel. Der Bräutigam war Jesus. Er wartete, aber die Braut wandte ihr Gesicht nicht einmal ihrem Bräutigam zu. Sie nahm nie seine Hand, sie stellte ihm nie die Gäste vor, sie agierte unabhängig von ihm. Ich erwachte von meinem Traum mit einem schlechten Gefühl in meinem Magen. Herr, hast du dich so gefühlt, als ich in all den falschen Orten nach Liebe suchte? Ich weinte bei dem Gedanken, dass ich ihn so tief verletzt hatte. Leider illustriert dieser Traum genau das, was zwischen Gott und Millionen seiner Kinder geschieht. Er verlobt sich mit uns, wir nehmen seinen Namen als Christen und dann gehen wir durchs Leben und schauen aus nach Liebe, Aufmerksamkeit und Zuneigung von jeder Quelle unter der Sonne, außer dem Sohn Gottes, dem Liebhaber unserer Seelen. Oh, wie sich Jesus danach sehnt, dass die Seinen ihn erkennen, dass wir ihn unseren Freunden vorstellen, dass wir uns zurückziehen, um mit ihm allein zu sein, dass wir uns an ihn klammern für unsere Identität, dass wir sehnsuchtsvoll in seine Augen starren, ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieben. Wie sieht es bei dir aus? Hast du diese Art Liebesbeziehung mit Christus? Erlebst du diese unerklärliche Freude der Intimität mit dem einen, der dich mit einer Leidenschaft liebt, die viel tiefer, viel größer ist als irgendetwas, das du hier auf dieser Erde finden könntest? Ich möchte zum Ende kommen mit einer weiteren Illustration von einem ehemaligen Chef von mir aus den USA. Und er brachte mal ein ganz interessantes Bild von der sogenannten Nichtliste. Also diese Nichtliste ist eine Liste, die wir tendenziell führen, bewusst oder unbewusst. Und die steht zwischen Gott und uns. Und da steht drauf, das kannst du nicht haben, das mache ich nicht, jenes möchte ich nicht aufgeben und da möchte ich nicht hingehen. Ihr erinnert euch, die Gottesführung mit meiner Berufswahl, dass ich überhaupt nicht nach Belgien wollte, aber mich letztendlich nicht mehr dagegen gewehrt habe. Und nur so konnte Gott anfangen zu wirken und mich überreichlich segnen. Und es war erst vor ganz kurzem, dass ich mich bewusst entschieden habe, auch wirklich den letzten Punkt auf dieser Nichtliste zu streichen. Mir wurde bewusst, dass ich ihm alles geben muss, denn nur so kann er wirklich Kontrolle in meinem Leben übernehmen. Und seither mache ich die Erfahrung, dass ich in der Lage bin, Nein zu sagen, wo es mir vorher schwer fiel, Nein zu sagen. Und zu überwinden, wo ich das vorher nicht konnte. Ich denke, diejenigen unter uns hier, die jedes Jahr zu dieser Freizeit kommen, ihr könnt es sicher nachvollziehen, nach der Bibelfreizeit, dann ist man motiviert und geht nach Hause und sagt sich, ja, jetzt tun wir Gottes Werk und man ist gestärkt und dann vergeht so die Zeit und dann hat man so wieder Rückschläge und dann kurz vor der nächsten Bibelfreizeit hat man so das Bedürfnis wieder danach. Ich weiß nicht, wem es schon so gegangen ist, also mir ging es jetzt, wenn ich zurückblicke auf das letzte Jahr, gestärkt und motiviert und jetzt kurz vor der Freizeit hatte ich wieder dieses Gefühl, ich brauche diese geistliche Erneuerung so dringend. Und da ist ja nichts einzuwenden, geistliche Erneuerung ist ja immer gut, aber wir können uns nicht von einem Camp-Meeting zum nächsten hangeln. Wir müssen unser geistliches Leben selbst entwickeln. Denn es wird eine Zeit geben, da können wir solche Versammlungen nicht mehr halten. Und da muss jeder für sich alleine bestehen. Kein Vater, keine Mutter, kein Ehemann, keine Ehefrau, kein Kind, kein Freund, keine Freundin kann uns dann helfen, wirklich zu bestehen. Lasst uns im Weinstock bleiben. Lasst uns diese Liebesbeziehung mit Jesus pflegen. Lasst uns aktiv sein in der Mission, Kleingruppen bilden. Es gibt so viele Menschen, die haben überhaupt keine Ahnung, aber die sehnen sich nach einer innigen Beziehung mit Gott. Und das sind ja Menschen wie ich damals, die vieles einfach nicht wissen und die einfach in erster Linie Informationen brauchen, aber die auch Menschen brauchen, die die Liebe Jesu wieder strahlen. Und das kann jeder von uns, wenn wir uns von ihm erfüllen lassen. Und zum Schluss möchte ich noch einen Vers mit euch teilen, den ich sehr ermutigend fand. Und zwar steht er im 5. Mose, im 1. Kapitel, Vers 30. Und das ist eine Verheißung an das Volk Israel. Und diese Verheißungen gelten für uns genauso. 5. Mose 1, Vers 30. Der Herr, euer Gott, zieht vor euch hin und wird euch für euch streiten, wie er mit euch getan hat in Ägypten vor euren Augen.